Hallo? Ah, Sie sind schon da. Sehr schön. Herzlich willkommen beim Sternfunk der Seniorenassistenz Charlottenstern. Aus interessanten Informationen und amüsanten Geschichten rund um das Thema 66+, entsteht hier ein buntes Hörpotpourri zur kurzweiligen Unterhaltung für und mit Senioren, für Angehörige, die Kolleginnen und Kollegen aus der Seniorenassistenz und natürlich für alle, die neugierig sind. Die Stimme, die Sie da hören, gehört Andrea Bauer. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie uns heute Ihr Ohr leihen. Auf ein fröhliches Lauscherlebnis und Vorsicht, ab und zu wird auch ein bisschen gelacht.
Was ist Sterben? Von Charles Henry Brent. Ein Schiff segelt hinaus und ich beobachte, wie es am Horizont verschwindet. Jemand an meiner Seite sagt, es ist verschwunden. Verschwunden wohin? Verschwunden aus meinem Blickfeld. Das ist alles. Das Schiff ist nach wie vor so groß, wie es war, als ich es gesehen habe. Dass es immer kleiner wird und es dann völlig aus meinen Augen verschwindet, ist in mir. Es hat mit dem Schiff nichts zu tun. Und gerade in dem Moment, wenn jemand neben mir sagt, es ist verschwunden, gibt es andere, die es kommen sehen und andere Stimmen, die freudig aufschreien. Da kommt es. Das ist Sterben.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Jahresauftakt. Das ist nämlich die erste Folge in diesem Jahr, 2022. Und in diesem Jahr starten wir nicht mit der Charlotte, wie wahrscheinlich vorausgesetzt wird oder wie das jetzt einige schon gewöhnt sind, sondern ich habe heute ganz einen besonderen Gast und aus einer besonderen Thematik, sage ich jetzt mal, eine unglaublich tolle Thematik, die für den einen oder anderen sicherlich auch sehr interessant ist. Ich habe heute die Karin Rückerl zu Gast und die ist Leitung der sozialen Begleitung und die wird uns heute ein bisschen was über Palliativ- und Sterbebegleitung erzählen und ja, ich übergebe das Wort. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Andrea, hallo liebe Zuhörer. Erstmal danke ich für die Einladung. Ich finde es super toll, dass ich auf dieser Plattform etwas sagen darf. Ich habe nämlich immer viel zu sagen, was meine Arbeit
ach, betrifft. Das verbindet uns schon mal.
Und freue mich, wenn ich ein bisschen meines Wissens teilen kann, weil das Thema Hospiz und Palliativcare für viele, die nichts damit zu tun haben, heikel ist. Ich leite die soziale Begleitung in einer vollstationären Einrichtung für Senioren, bin da seit 9 Jahren tätig und seit circa 5 Jahren bin ich in der Leitungsfunktion und vor 3 Jahren habe ich noch die Hospiz- und Palliativcare-Fachkraft absolviert, weil es mir ein großes Anliegen war, das mit meiner sozialen Begleitung zu verknüpfen. Ich leite ein Team von 5 bis 6 Mitarbeitern. Genau, so weit
zu der Einstieg, so weit zu deiner Vita.
Genau. Meiner Vita.
Genau. Ich habe das ja so ein bisschen mitverfolgt, ein interessantes Thema, das du angegangen bist, da war ich weit noch davon entfernt. Und ich habe mir das immer erzählen lassen und das hat also bei mir dann auch ein bisschen den Weg geebnet, den ich ja jetzt auch gehe. Wir sind jetzt beide, wir kennen uns ja über 20 Jahren, beide bei den Senioren angelangt. Das finde ich wahnsinnig spannend. Also ja. Das ist jetzt was wieder eine Gemeinsamkeit, die wir gefunden haben. Also nicht nur privat, sondern tatsächlich dann auch im Beruflichen. Und ich denke mal, ich profitiere sehr von dir, wenn du erzählst und ich habe das früher auch schon sehr genossen, deine Geschichten oder deine Erzählungen und vor allem diese Erzählungen über deine Arbeit. Und deswegen wäre es schön, wenn du heute ein bisschen was preisgibst. Gerade über dieses Palliativthema, das ist ja gerade ein Thema, da haben viele Angst davor. Wenn jetzt die Senioren in dieses, ja, du sagst immer, wenn die bei dir einziehen.
Genau, also
Hospiz. Für fort, genau.
Genau.
Wie geht's weiter?
Hospiz und Palliativcare hat mich bewogen, das noch zu machen, weil sich mir oft die Frage gestellt hat, wann beginnt Sterben? Wann fängt es an? Und während meiner Ausbildung zur Hospiz-Palliativcare-Fachkraft hat am Ende des Kurses wurde immer die Frage gestellt, was nehmt ihr mit? Und für mich war es so, dass ich gesagt habe, ja, da wo ich bin, bin ich richtig, denn ich kann Menschen an ihrem Lebensende in den Tod begleiten. Ich könnte es aber nicht, wenn ich wüsste, sie haben noch Jahre vor sich. Und da wurde mir erst so richtig bewusst, ja, gestorben wird in jedem Alter. Und genau, da wusste ich zu 100% bei den Senioren, bin ich absolut richtig. Die wollen nichts mehr, die brauchen nichts mehr. Die möchten einfach nur, dass man da ist. Was sich ein bisschen simpel anhört, ist es aber nicht. Also es ist eine höchst psychosoziale Arbeit. Und
eine anspruchsvolle Aufgabe.
Anspruchsvolle Aufgabe und sehr wertvoll. Man lernt viel von den alten Schatzkästchen. Das Leben sollte mich eines anderen belehren. Ich kann auch Menschen in den Tod begleiten, die noch Leben vor sich hätten, hat mir mein Leben vor 2 Jahren gezeigt, vor 1 Jahr gezeigt. Genau, ich durfte meinen Mann in den Tod begleiten und da hat mir meine Ausbildung schon auch sehr viel geholfen. Vielleicht nicht gerade in der Phase, wo ich ihn begleiten durfte, aber jetzt in der Verarbeitung, im Draufschauen, im Umgang nochmal mit meinen Senioren, einfach die Bewusstheit und nicht die Beliebigkeit. Sterben ist eine bewusste Sache und keine beliebige.
Also da muss ich widersprechen, das siehst du wahrscheinlich jetzt anders, aber du hast in der Zeit ganz wahrscheinlich eher intuitiv und jetzt ist es natürlich ein Erfahrungsschatz, sehr intuitiv, sehr wohl, ganz, ganz großartig begleitet und du hast das natürlich auch mit rübernehmen können von den Senioren. Das war wahrscheinlich ein Riesenvorteil, oder?
Auf jeden Fall.
Die Ausbildung auch und das täglich, der tägliche Umgang
genau,
mit diesem Thema.
Auf jeden Fall. Also Intuition und Empathie ist das eine, aber dann tatsächlich zu wissen, was ist wichtig, was für den Menschen, der im Sterben liegt oder der einfach den Prozess vor sich hat, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, bei mir, also für mich beginnt das Sterben eigentlich mit dem Einzug, weil das ist die letzte Bleibe der Senioren, egal mit welcher Erkrankung, wie multimorbide sie erkrankt sind, in welchem Zustand sie kommen. Sie haben alle eine Biografie und ziehen bei uns ein und wissen, sie gehen aufrecht nicht mehr bei der Tür raus. Und da helfen Rituale wahnsinnig weiter. Die Biografie ist das A und O. Wir sind so kleine Detektive, die jeden Tag einfach hauptsächlich und das Allerwichtigste ist, authentisch an die Sache rangehen, weil Biografiearbeit soll nicht bei den Senioren rüberkommen via Verhör. Das ist nämlich alles schon ein bisschen auch eine Kunst.
Das wäre kontraproduktiv. Die sind, egal in welchem Stadium, gerade Demenz ist ja immer so ein Thema, in welchem Stadium sie sich auch befinden, die merken ganz genau, jetzt ist irgendwas im Argen. Also das lerne ich ja täglich kennen und die schauen dich an und das ist einfach so dieses Fragende so, genau, so ungefähr, du denkst jetzt, du kannst mir irgendwas erzählen.
Genau.
Also man muss immer wahrheits-, authentisch.
Ja, das ist das Gefühl, die merken das, weil das Gefühl, das nehmen die mit ins Grab. Also wenn sie sich auch nicht mehr mitteilen können, gefühlt wird immer bis zum Ende und da hilft Klarheit und Authentizität, ein schweres Wort, wahnsinnig weiter.
Das ist dieses, das Herz wird nicht dement, gell? Da gibt es sogar
genau,
ein Buch drüber,
genau.
Das ist der Klassiker, ja, das stimmt.
Vor allem auch für die Angehörigen, weil die meinen ja oft, der Sterbende kriegt nichts mehr mit und das stimmt aber nicht. Und genau, da kann man sie super abholen und mit an die Hand nehmen und manche Senioren, die kriegen wahnsinnig viele Medikamente und die werden dann am Ende abgesetzt, wenn sie in den Palliativstatus kommen, in den tatsächlichen und dann, ja, sagen oft die Angehörigen, ja, wenn der jetzt nichts mehr trinkt, dann verdurstet er oder wenn sie jetzt nichts mehr isst, dann muss sie verhungern und da können wir wahnsinnig aufklären, weil in der Sterbephase ist einfach so, ist, dass ein Sterbender weder Hunger noch Durst empfindet. Das wissen aber die meisten Angehörigen nicht. Die könnten, wenn man ihnen was einflößen würde, würden sie es erbrechen, weil der Körper es gar nicht mehr behalten möchte. Er hätte die Kraft gar nicht mehr dazu, das überhaupt zu absorbieren, ob festes oder flüssiges.
Er bereitet sie ja vor. Ja, das ist ja rückgängig,
genau,
dann rückläufig.
Und, genau, und da die Sicherheit zu vermitteln und an die Hand zu nehmen und sanft dran zu führen, sie mit ins Boot zu holen, nimmt viel Sorgen und Ängste und hilft bei der Nacharbeitung. Ich meine, ich begleite die Menschen im Sterben und die Familien, dann der Abschluss für uns in der Arbeit ist oft auch mal auf die Beerdigung zu gehen, die letzte Ehre zu erweisen, aber wir sind dann raus. Ich weiß aus meiner persönlichen Erfahrung, dass die Auseinandersetzung mit dem Begleiten in den Tod, sich damit zu beschäftigen, die Biografie zu kennen, ich werde kein Kreuz bei einem Menschen aufstellen, der nie in die Kirche gegangen ist zum Beispiel. Zu wissen, was hat ihn ausgemacht, mochte er Süßes, mochte er Saures, womit mache ich Mundpflege, mochte er Wein, mache ich die Mundpflege mit Wein, mochte er Honig, nehme ich den Honig, auch wenn es pappig ist und echt irgendwie manchmal merkwürdig ausschaut, aber man weiß, das mochte der Mensch.
Das ist diese Würde, die bis zum Schluss behalten werden kann, oder?
Genau.
Das ist ja das Ziel.
Die würdevolle Betreuung. Eigentlich wollte ich damit anfangen.
Macht nichts, wir kremmen alles um, ja, ist egal.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es ist im Grundgesetz verankert und es gibt eine Charta für schwerstkranke und sterbende Menschen. Da sind 4 Artikel wahnsinnig fest verankert. Es geht um die Würde, es geht um das autonome Leben. In einer vollstationären Einrichtung gibt es Grenzen, es gibt einen Rahmen, es gibt Vorgaben, aber innerhalb dieser kann man wahnsinnig viel machen. Und die würdevolle Betreuung, die steht an oberster Stelle bei mir, meinen Mitarbeitern und dem ganzen Team von unserem Haus. Wenn ich da, also ich kann, ja, was ist Würde? Ja, die Frage sollte sich mal jeder stellen, was versteht er unter Würde? Was ist Würde? Kann man Würde erwerben? Kann man Würde behalten? Kann man sie verlieren? Ist sie automatisch da? Was ist denn Würde eigentlich? Was bedeutet sie?
Und was bedeutet es, die zu verlieren? Für einen Menschen.
Kann man sie verlieren?
Ja, gute Frage.
Es sind Sachen, an die denkt man nicht. Die Selbstbestimmung fällt unter die Würde. Zum Beispiel ein Punkt ist die Selbstbestimmung. Ein Punkt ist die Akzeptanz. Wie bin ich? So bin ich. Die Religion. Also kann man Würde durch einen Titel erwerben? Tatsächlich. Also es bedeutet für jeden was anderes und doch ist es immer das Gleiche. Und das gilt es für uns rauszufinden in der Biografie, damit man eben in der letzten Phase würdevoll betreuen kann. So wie der Mensch gelebt hat. Ihm das zu schenken auf dem letzten Weg, was er braucht und nicht, was wir meinen, dass er brauchen könnte.
Also wenn man es jetzt runterbrechen würde, dann wäre Würde, siehst du, das ist sogar in dem Wort Würde drin, also wenn man es runterbrechen würde, dann wäre die Würde jetzt aus meiner Sicht so, das ist ja, hat ja jeder eigene Sichtweise, eigentlich dieses Sterben so mit einem Wohlfühlcharakter, kann man das so benennen? Sterben mit Wohlfühlcharakter, dass mir nichts mehr aufgezwungen wird, dass ich nichts mehr muss. Ich, ja, alles darf, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwammig formuliert, aber dieses Sterben in Ruhe, mit mir in Frieden und mir wird, wie du sagst, es muss nichts mehr passieren. Also es wird mir so viel Wohlbefinden zugeteilt, dass ich sagen kann, ich schließe die Augen. Es ist alles erledigt. Ist das Würde vielleicht?
Das ist absolut.
Oder nah dran.
Also Würde ist Lebensqualität, Wohlfühlen. Absolut. Es gibt vom Tom Kitwood das ist eine Methodik. Der Herr Tom Kitwood hat da eine Methodik entwickelt und da bin ich ein absoluter Fan von. Der stellt den Bewohner in den Mittelpunkt, ob jetzt sterbend oder nicht, in einer vollstationären Einrichtung oder generell den Menschen, den Kranken, stellt er in den Mittelpunkt. Und um ihn herum platzieren sich alle seine Begleiter, ob das die Externen sind, die Physios, die Ärzte, die Pfleger, absolut die Familie, die Geschwister, die Betreuer, alle, die um einen, und das sind sehr viele und das kann manchmal sehr anstrengend sein. Und der Tom Kitwood hat das so schön dargestellt, der Mensch ist im Mittelpunkt, der Kern, und um ihn rum hat er so wie Blüten gemalt und in den Blüten stehen dann alle Professionen, die um diesen Menschen sein müssen, die er braucht. Und das hilft wahnsinnig, den Fokus auf dem Menschen, um den es tatsächlich geht, auf seinen Bedürfnissen zu lassen und nicht die Bedürfnisse von einem Physiotherapeuten, von einem Familienangehörigen da zu projizieren. Und meine Aufgabe ist es schon, dahin zu gucken und zu gucken, wenn jetzt Angehörigen Sorgen haben, sind es die Sorgen von dem Bewohner oder sind es jetzt seine eigenen Sorgen, und das zu filtern und das da zu unterstützen und zu erklären, aufzuklären. Mhm. Das ist so das Wichtigste eigentlich, damit der Fokus nicht verloren geht.
Das Bindeglied. Das ist wie bei der Seniorenassistenz genauso. Also wenn der Senior noch relativ fit ist und noch nicht im letzten Zuhause, sage ich jetzt mal, dann sind wir ja immer das Bindeglied zwischen Senior und Angehöriger. Und das, was die Angehörigen wollen, ist nicht immer das, was die Senioren möchten.
Ganz
und
genau.
Dann noch herausfiltern, wie du so schön sagst, was ist jetzt gut für den Senior natürlich, weil manchmal sind sie natürlich in einem Stadium, da schaden sie sich mit manchen Aktionen natürlich, ja. Und da einfach, das ist auch wieder diese Würde behalten, dieses, du bist in Ordnung, so wie du jetzt bist, du bist immer nur ein Mensch und du bist immer noch ein lieber Mensch, ja. Und die Sorge von den Angehörigen, das überträgt sie ja oft so auf den Senior. Und dass man da einfach diese Brücke schlägt, dass man sagt, es ist, man erleichtert ja in gewissen Dingen, oder man ist eigentlich so ein bisschen Unterstützer, oder? Das macht ja ihr auch so. Also
man ist Unterstützer, aber
für die Senioren jetzt.
Also wir sind ja Profis. Wir sind ja zu 100% Profis. Wir sind aber auch Menschen, die sich einfühlen können. Ohne Empathie könnten wir unseren Job nicht machen. Unsere Arbeit, Job, das Wort mag ich eigentlich bei unserer Arbeit.
Diese Aufgabe.
Es ist auch eine Berufung. Es ist einfach ein Beruf. Und mich hat der das gerufen. Und das ist für mich eine Berufung. Ich möchte nichts mehr anderes machen.
Also um das Thema genauer nochmal zu erklären, weil das kann jetzt natürlich auch ein bisschen in die falschen Hälse geraten, wenn man das jetzt so stehen lässt. Es ist im Endeffekt so, wie du gesagt hast, wir sind die Profis, ja, da gebe ich jetzt das Wort an dich weiter, weil du das, glaube ich, noch ein bisschen bildlicher darstellen kannst.
Ja, es ist halt, weil wir Profis sind und die Senioren ja nicht von ihrem früheren Leben kennen. Wir lernen sie ja kennen. Das sind für uns ganz neue Menschen und wir lernen sie so kennen, wie sie zu uns kommen, wie wir sie in die Betreuung bekommen, so wie du sie in deine Betreuung bekommst oder ich in der stationären Einrichtung. Und jetzt sind die oft erkrankt, die demenziell Erkrankten verändern sich im Wesen. Damit haben die Angehörigen ganz oft Probleme, weil es oft nicht mehr die Mama oder der Papa ist, den sie so kennen. Die haben ganz viel Probleme mit dieser Wesensveränderung und oft ist es auch mit einem schlechten Gewissen verknüpft, dass sie in Obhut geben müssen, weil sie sehen, zu Hause bleibt die Herdplatte an. Das ist gefährlich. Sie steigen irgendwo rauf. Das ist gefährlich. Das ganze Leben ist gefährlich. Aber wenn jemand seine Gefahr selber nicht mehr abschätzen kann, dann ist eine Betreuung schon wichtig, ob jetzt zu Hause, im vertrauten Umfeld oder eben bei uns in der vollstationären Einrichtung. Und da ist für uns Profis die Biografie wahnsinnig wichtig, weil wenn einer morgens um 5 sein Leben lang aufgestanden ist, um Staub zu saugen, so wie es auf den Bauernhöfen früher war, dann darf der bei uns auch um 5 Uhr morgens aufstehen, weil er sich vielleicht duschen möchte oder weil er irgendwas tun möchte. Manchmal ist es aber so, dass die Senioren bei uns einziehen, die Angehörigen erzählen, ja, der hat immer das so und so und so und so gemacht und bei uns ist der Mensch aber ganz anders. Ist dann konträr zu dem, was wir erfahren. Wir sind dann 24 Stunden mit diesen Menschen zusammen, also ich jetzt nicht, aber im 24 Stunden, 7 Tage lang leben die Menschen bei uns in der Betreuung, sind von Pflegekräften, Hauswirtschaftskräften und uns betreut. Und dann passt es oft nicht mit dem zusammen, was die Angehörigen erzählen. Und da ein Vertrauen zu schaffen, zu erklären, wie der Bewohner jetzt bei uns ist. Manchmal ist der plötzlich bei uns in der Singgruppe oder beim Backen dabei oder malt mit uns einen Maibaum an. Ja, das hat die in ihrem Leben noch nicht gemacht. Ja, das sind Ressourcen, die wir rausholen. Vielleicht hat sie früher keinen Maibaum angemalt oder einen Buchsbaum dazu gebunden, hat aber dafür vielleicht ihren Zaun vor der Haustür angestrichen.
Und das kommt dann wieder, diese Erinnerung.
Und das kommt dann wieder. Und das ist die Ressource, die wir dann nutzen. Und so ermitteln wir in der Biografie. Und oft erzählen sie dann was dazu. Es klingt oft zusammenhanglos. Und da ist es an uns Profis, Verknüpfungen zu finden. Dann nachzufragen, was hat der Mensch gearbeitet? Was war sein Hobby? Ja, genau, zum Beispiel.
Wenn ihr jetzt so ein, ihr habt ja sehr viel, also ihr seid ja für die Sozial-, es gibt, ist ja eigentlich auch wie bei uns, wir sind die Ergänzung zum Pflegedienst und ihr ja auch in der Einrichtung. Gell? Die Alltagsbetreuung macht ja keine Pflege, sondern die macht das danach, die macht praktisch dieses ganze Soziale. Ja? Und wie schaut jetzt da zum Beispiel bei euch so ein Tagesablauf, wie funktioniert denn sowas? Also was wird damit eingebunden? Also die Biografiearbeit ist ganz wichtig, dass da einfach geschaut wird, was hat der früher gemacht, wo kann man seine Ressourcen, wie du gesagt hast, nochmal aufwecken und auf was wird dann noch besonders geachtet? Also ich weiß, ihr habt so Aktionen zum Beispiel, gell? Was macht's mit Maibaum hast du gesagt, gell? Ihr schaut's viel mit Musik, ihr habt natürlich auch Chor.
Wir haben einen festen Wochenplan, der recht offen, der ist recht offen beschrieben, so dass wir ein wahnsinnig breites Handlungsfeld haben. Also wir starten jeden Morgen mit begleitetem Frühstück. Im Tagesraum, das soll wie zu Hause sein, also nicht wie im Krankenhaus auf dem Tablett, sondern wir stellen alle Frühstückskomponenten auf den Tisch und sind dabei und unterstützen und sind Assistenten. Wir übernehmen keinerlei, wie soll ich es jetzt beschreiben, wenn jetzt hat...
Hilft, dass ihr es selbst tun,
ja,
oder?
Ja, wenn jetzt hat eine Bewohnerin zum Beispiel mit Schlaganfall und kann eine Seite nicht mehr bewegen, einen Arm nicht mehr bewegen, den anderen aber schon, dann halten wir die Semmel und dann kann die Frau vielleicht ihre Semmeln trotzdem noch mit dem Messer selber aufschneiden. Wir streichen die dann auch nicht, weil das kann sie ja noch selber. Wir halten die Semmel nur, dass sie das selber machen kann.
Unterstützend.
Wir sind die Assistenten, nehmen uns zurück, beobachten und unterstützen das Selbstwertgefühl, also es stärkt ja das Selbstwert. Viele Senioren haben das Problem, dass sie sagen, ich bin nichts mehr wert, was tue ich hier noch? Ein Bewohner hat mir mal oft gesagt, Mensch, hat der da oben meine Adresse vergessen? Dann habe ich gesagt, nein, ganz bestimmt nicht. Der hat immer geholfen, zum Beispiel das ganze Haus zu dekorieren, jahreszeitlich, Weihnachten, Ostern, Fasching. Das hat dem wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, Mensch, Sie dekorieren so schön mit uns und sind immer so fleißig. Und das Wort fleißig war dann ausschlaggebend und auf dessen hat er mir eine Geschichte erzählt, was er alles gearbeitet hat in einem Leben. Der hat schon immer was getan und schwer gearbeitet und er war immer fleißig und hat sich keine Minute Ruhe gegönnt, weil er gern gearbeitet hat und er war immer fleißig. Und dekorieren hat nicht unbedingt zu seinen Aufgaben
gehört. Aber es war Aufgabe jetzt
für
ihn.
Aber bei uns hat er sich darin wieder gefunden. Er hat was Sinnvolles getan und es hat ihm auch immer gefallen, wieder mit abzudekorieren und wegzuschmeißen. Und dann gab es wieder andere, die haben dann umdekoriert, weil ihnen das nicht so gefallen hat. Also
wenn, steht was an anderer Stelle plötzlich, oder?
Wenn Aktion ist, manchmal reicht es einfach, wenn man sich in den Gang stellt und nur die Neugierde weckt. Über die Neugierde kann man ganz viel auch rausfinden, aktivieren, und man muss gar nicht viel machen oder sagen und erfährt dann trotzdem wahnsinnig viel. Und genau, also mit dem Frühstück starten wir in den Tag.
Ja, und dann habt ihr ja verschiedene Angebote, oder? Mit bestimmten, genau, Wägen. Ihr habt so Wägen wahrscheinlich, die so bestückt, ja, sind mit den ganzen Angeboten, mit Wolle, ich weiß immer Wolle ist dabei.
Also montags starten wir, es ist dreimal die Woche Bewegung. Bewegung ist das Nonplusultra und jeder kann sich bewegen, auch wenn er im Rollstuhl sitzt. Und mit dem Kopfnicken reicht auch schon, ist auch schon Bewegung.
Sitzgymnastik, also
jeder
gesagt,
in seiner Ressource,
seinem Tempo,
kann abgeholt werden. Und ja, mit Schwung in den Tag ist auch so ein weit gelassener Begriff, sodass jeder Alltagsbegleiter mit dem arbeiten kann, was er zur Verfügung hat. Das sind 6 Menschen im Team, 6 tolle Frauen, und auch die haben ihre Ressourcen, und nicht jeder kann frei Schnauze, sage ich mal, intuitiv eine Bewegungsgruppe leiten. Manche brauchen dann eine Vorlage, wo er ablesen kann. Manche setzen sich hin und machen einfach aus dem Stegreif irgendwas. Genau, dann ist der Schwung in den Tag. Dann gibt es am Nachmittag Gedächtnistraining, und das ist dann auch immer orientiert am Können, an der vorhandenen Ressource, was geht noch. Wir müssen auch gerade in der heutigen Zeit wahnsinnig flexibel sein. Das Klientel hat sich verändert. Manchmal sind sie sehr kurz bei uns, die Senioren. Manchmal 3 Tage, manchmal 3 Monate, manchmal 3 Jahre. Man kann es einfach nicht sagen. Mhm. Und da ist also Flexibilität das Nonplusultra in unserer Arbeit. Das wird dir nicht anders gehen.
Das geht mir nicht anders, ja. Also man muss wirklich sehr, ja, unflexibel darf man nicht sein. Also, und viel improvisieren, auf alle Fälle. Und Fantasie ist auch nicht verkehrt. Und Karin, jetzt wollen wir mal den Bogen spannen, weil wir hatten eigentlich das Palliativthema. Jetzt kommt jemand, der auf Palliativ. Wann kommt man denn auf Palliativ? Also es gibt ja auch den Unterschied. Palliativ ist ja, wenn man in einer, habe ich das richtig verstanden, in einer Einrichtung ist und hat dann einfach eine, ja, man ist am Lebensende oder man ist unheilbar, oder? Wenn man es jetzt mal, man ist unheilbar krank und es geht, also nicht jetzt wie wenn man generell hier ist, dann geht es auch dem Ende zu, aber man ist also ein absehbares Ende in einem bestimmten Zeitraum, oder? Weil Hospiz ist ja dann schon wieder wirklich in einem Hospiz, in einem eigenen Haus oder in einem.
Also palliativ sind alle Menschen, die eine unheilbare Krankheit haben, eine nicht mehr therapierbare Erkrankung. Mhm. Ins Hospiz geht jemand zum Sterben, zum tatsächlichen Sterben. Jemand, der ins Hospiz geht, weiß, er wird dort in kürzester Zeit versterben. In einer Palliativsituation befinden sich Menschen, die gut eingestellt sind, medikamentös, gut ausgestattet mit Hilfsmitteln, und noch Lebenszeit haben.
Mhm. Aber Hospiz ist ja meistens ein eigenes Haus.
Hospizverein,
eine eigene Einrichtung. Genau. Und Palliativ, genau, kann im Krankenhaus sein oder, genau, eben jetzt auch bei euch in der, genau, Senioreneinrichtung. Gell? Und da seid ihr dann dafür zuständig.
Genau.
Und wie ist jetzt das? Jetzt hast du so beschrieben, wie so ein Tagesablauf. Das klingt ja nach sehr mehr oder weniger agilen Bewohnern.
Ja.
Jetzt, oder ist palliativ, dass man sagt, der ist trotzdem agil, oder wie du jetzt, jetzt fährst du ja gerade raus, der ist eingestellt, ist dann trotzdem agil, kann bei allem mitmachen, läuft aber unter palliativ.
Also in der Station, also Vollstation, also bei uns im Heim ist es so, der Arzt entscheidet, wann es tatsächlich in die palliative Sterbephase geht. Das ist schon nochmal ein Unterschied.
Mhm.
Da hast du recht. Ist schwierig für uns. Wir sehen es.
Der Übergang, oder? Ist der fließend?
Wir sehen oft manchmal, nein. Man kann es nicht sagen.
Oh je.
Sterben ist so eine individuelle Sache wie das Leben.
Okay.
Also wenn mich was gelehrt hat in diesen 9 Jahren, dass es genau das ist. Also manchmal, es ist noch nicht so lange her, letztes Jahr, eine Bewohnerin sitzt im Rollstuhl und fährt noch selber selbstständig umher, Mit der habe ich mich noch verabredet. Wir hatten einen Stammtisch für den nächsten Tag geplant. Und die hat sich gefreut, weil die hat gerne Bier getrunken und ein Prosecco. Das gab es da immer. Und dann hat sie gesagt, ja, schön, ich freue mich, da komme ich dann auch. Und 2 Stunden später saß die verstorben in ihrem Rollstuhl.
Oh.
Ja. Mhm. Die ist so gestorben, wie sie gelebt hat. Und das war nicht abzusehen. Mhm. Das wissen wir manchmal nicht.
Also die war in Palliativ? Oder ja. War die noch? Achso, die war noch gar nicht in dieser. Ah, okay. So, die war noch gar nicht so eingestuft, oder? Sehr wahrscheinlich eine Einstufung, so wie du sagst.
Die war, also der Arzt erstellt einen palliativen Notfallplan, mhm, um in der Sterbephase einfach die Pflegekräfte handlungsfähig zu, mhm, halten, weil die natürlich, denen sind die Hände gebunden. Die, mhm, machen nichts ohne ärztliche Verordnung.
Und das heißt jetzt was? Also den Handlungsbedarf zu erweitern? Oder die Handlungen zu erweitern?
Wenn jetzt zum Beispiel ein Mensch Atemnot hat, mhm, und Ängste, dann wird mit Morphin einfach, mhm, gearbeitet. Okay. Also in Deutschland ist es ja schon so, dass man einen Menschen nicht leiden lässt und Schmerzen lindert, Atemnot natürlich nicht lässt und
Einfach das Ganze ein bisschen erleichtert durch Medikation, oder?
Ja, also auf keinen Fall durch Schmerzen leidet Atemnot und Angst. War das Dritte, mhm, das hat mir jetzt gefehlt. Und das kann man mit verschiedenen Medikamenten lindern. Mhm. Keiner muss mit Schmerzen, Angst und Atemnot hier leiden. Und da müssen verschiedene Medikamente dann angeordnet werden. Und das kann nur ein Arzt, mhm, machen. Sonst ist alles andere wäre also strafbar, mhm, einfach. Und man hat die Medikamente ja auch nicht vor Ort.
Ja, ja, gut, also, das wird, genau. Das muss ja dann dementsprechend Rezepte so ausgestellt werden. Mhm.
Und manchmal merken wir es, meistens sagen wir, oh, der Zustand hat sich so verschlechtert, wir holen jetzt mal einen Arzt. Mhm. Und dann macht der ein Konsil und dann geht, mhm, es seinen Weg.
Also es hat auch wieder, es ist jetzt ihr auch wieder ein wichtiger Punkt, der beobachtet, naja, wenn jemand allein in seinem Kämmerchen, dann merkt ja keiner, ist dir jetzt, also geht es ihm schlecht? Also das ist schon wichtig, dass einfach auch jemand da ist, der drauf schaut.
Ja, es, mhm, ist jemand da, der drauf schaut. Das ist aber die Pflege. Die, mhm, also die Pflegekräfte sind da, die Profis. Wir haben ja auch Gerontofachkräfte und Hospiz-Palliativ-Care-Fachkräfte. In der Pflege gibt es ja auch einen Unterschied. Ich bin Hospiz-Palliativ-Care-Fachkraft psychosozial. Mhm. Die Pflege ist Hospiz-Palliativ-Care-Fachkraft, mhm, Pflege. Es gibt Hospiz-Palliativ-Fachkräfte bei den Ärzten. Das sind unterschiedliche Weiterbildungen, mhm, unterschiedliche Ausbildungen.
Und was ist jetzt dein Bereich, also mein in diesem Bereich?
Mein Bereich deine ist Aufgabenstellung. Hospiz-Palliativ-Care-Fachkraft psychosozial. Das heißt, die Pflege klärt alles, was es braucht mit dem Arzt, das, mhm, Medizinische. Und ich bin fürs Psychosoziale zuständig. Ich weiß die Biografie und kann eine Lavendelduftlampe aufstellen, wenn ich weiß, das mochte die Bewohnerin, die mochte den Duft, der hat sie beruhigt. Mhm. Ich mache ihr eine klassische Musik an, weil ich wusste, sie hat gern Dvořák, Bach oder sonstiges gehört. Ich mache der auf keinen Fall eine Blasmusik an. Also, mhm, es geht nicht, da, das ist unwürdig. Das, mhm, ist, da wären wir wieder bei der Würde. Mhm. Das, könnte ich im Leben nicht vertreten. Manche sagen, ja, dann mache ich dies und jenes und dann nehme ich den Duft und den Duft. Und dann frage ich, ja, und woran machst du das Ding fest? Woher weißt du das so genau? Mhm. Ja, das macht man doch so.
Mhm. Deswegen ist vorher wichtig abzuklären, ist eigentlich generell eine Empfehlung, dass auch, also jetzt auch in unserem Alter oder noch jünger, sage jetzt einfach mal so, ein ja, festlegt. Am besten einfach sowieso, so, was mag ich und was, ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ja? Du schüttelst ein bisschen den Kopf. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, weil dann passiert mir das nämlich. Ich meine, ich bin ja wahnsinnig vielseitig, gell, aber ich meine, jetzt nur Blasmusik würde mir wahrscheinlich auch,
man muss tatsächlich wissen, wie, wir sind sehr lebendige Menschen. Wir zwei, so wie wir hier jetzt sitzen, sind wahnsinnig vielfältig und wahnsinnig, ich würde schon fast sagen,
umtriebig.
Ein bisschen verrückt.
Nein. Wir sind umtriebig, im positiven Sinne.
Wir sind dem Leben sehr zugeneigt und haben, mhm, wahnsinnige Achtung davor.
Ja.
Und sonst könnten wir
Mhm, sonst kann man das gar nicht machen.
Ich würde aber nicht sagen, dass man das jetzt festlegen kann, weil wir verändern uns.
Ja, du musst schon Update machen, das ist schon klar, wie mit der Vorsorgemappe.
Ja, das heißt nicht, nur weil ich heute ein Tee mag, dass ich ihn mag, wenn ich 80 bin.
Ja, da hast du recht, aber die Chance, dass es, wenn ich es kurz, also sagen wir mal mit 79 so ein Buch geführt habe, ist die Chance relativ hoch, dass mir der Tee mit 80
auch
noch schmeckt.
Ja, ich sag's jetzt anders. Also wichtig ist, dass ich positive Verknüpfungen habe mit dem, was ich niederschreibe. Mhm. Und das ist manchmal schwierig rauszufinden, wenn man Menschen jetzt nicht kennt. Mhm. Man kennt die Biografie der Menschen nicht und also in einem Buch und wäre für mich voll nachvollziehbar, eine Geschichte. Eine Bewohnerin wollte sich die Haare nie waschen lassen. Mhm. Wollte nicht. Die hat geschrien, die hat gebrüllt, die hat um sich geschlagen. Ihr wurde angedichtet, sie wäre aggressiv.
Das ist dein Lieblingswort,
ich
gell?
Ich hasse es. Mm,
ich weiß.
Das ist das Unwort des Jahrhunderts, wie ich finde, nicht des Jahres, sondern des Jahrhunderts.
In diesem Zusammenhang.
In diesem Zusammenhang, weil sie wirkte aggressiv, mag wohl sein, aber sie war es definitiv nicht, hätte man sich mit ihrer Biografie beschäftigt. Und dann hat man sich mit ihrer Biografie beschäftigt und die Generation, die jetzt bei uns in den Heimen ist, naja, gibt es nicht mehr so viele davon, aber tatsächlich war diese Frau einfach in einem KZ und sie ist den Gasduschen gerade mal so entkommen und dieser Duschkopf hat sie einfach daran erinnert. Das wusste aber niemand. Mhm. Da kann ich gleich einmal sagen, die schlägt und kratzt und ist aggressiv.
Die hat sie einfach nur gewehrt.
Die hat einfach, die war getriggert und keiner wusste wieso. Mhm. Aber auf die Idee muss man auch erst mal kommen.
Ja, natürlich.
Dass das getriggert sein könnte. Und das ist das ist jetzt echt ein krasses Beispiel. Habe ich selber so nicht erlebt. Habe ich gelesen. Ich habe mildere Formen in der Biografie so erlebt, im Verhalten von Bewohnern. Die schmeißen manchmal Sachen. Manchmal schmeißen Bewohner irgendwas nach irgendwem. Und dann heißt es auch, er ist aggressiv oder sie ist aggressiv. Wenn man dann aber hingeht und hinhört und sie erzählen lässt, dann hört man, dass das nicht gegen den war, nach dem geworfen wurde, sondern die können manchmal nicht mehr adäquat reagieren und dann kommt ein Impuls und dann wird manchen einfach was angedichtet. Das ist meine Aufgabe, das eben rauszufinden mit meinem Team. Es ist auch die Aufgabe der Pflege und der Hauswirtschaft.
Und das zu entschärfen dann.
Wir arbeiten interdisziplinär und wunderbar zusammen. Und da ist halt einfach Wissen und Schulungen das A und O, damit wir einfach eine adäquate Sterbebegleitung machen können.
Ich mag ja nur so nebenbei, nur ich mag ja diese Geschichte mit dem Monopoly-Geld.
Dem Monopoly.
Die liebe ich.
Da gab es eine Bewohnerin, die hat das Essen verweigert. Und keiner wusste wieso. Und dann haben sie schon über Zwangsernährung oder Magensonde gesprochen. Und dann hieß es irgendwann einmal ja. Und die wollte aber immer alles bezahlen und die wollte nichts geschenkt und so wie halt diese Generation ist. Und dann hat man ihr einfach ein Monopoly-Geld gegeben. Sie konnte dann jede Schüssel und jeden Teller, den sie bekommen hat, jede Semmel mit Monopoly-Geld bezahlen und damit war sie zufrieden. Sie war natürlich in einem demenziellen Stadium, wo sie nicht mehr gemerkt hat, dass das kein echtes Geld ist. Es hat aber gereicht, es war Papier, es waren Zahlen drauf und sie konnte sich erinnern, das ist ein Zahlungsmittel.
Und ich finde, also ich kenne ja diese, werden das Kassen, diese Marken, die man gekriegt hat nach dem Krieg oder während des Krieges, kenne ich noch von meiner Oma. Mhm. Und das schaut ähnlich aus. Zwar ein bisschen kleiner, aber der Druck vom Monopoly-Geld, das ist gar nicht so unähnlich. Ja? Genau. Also es ist vielleicht da wieder dann eine Verbindung hergestellt worden.
Mhm. Also, und das ist ein Phänomen, wenn man einfach hinguckt und hinhört, dann findet man es raus und wird immer wieder überrascht. Also aktuell habe ich eine Bewohnerin, also brandaktuell. Wir machen jeden Donnerstag, wir haben Erdgeschoss, erster, zweiter, dritter Stock, genau. Und in jedem Stockwerk machen wir jeden Donnerstag einmal frische Spiegel- oder Rühreier auf einer Doppelherdplatte, auf dem Servierwagen. Es riecht und duftet nach frischen Eiern. Es sind keine gekochten, sondern es brutzelt und riecht nach Butter und nach Eiern. Und jeder darf sich wünschen, ein Rühr- oder ein Spiegelei. Und eines Dienstags, also diese Geschichte machen wir nur donnerstags und jeden Donnerstag in einem anderen Stockwerk. Seit anderthalb Jahren ungefähr. Und wir haben im dritten Stock eine demenziell erkrankte Bewohnerin, die eine Schau ist. Die rennt den ganzen Tag umeinander, die schläft auch sehr viel, ist in ihrer eigenen Welt. Und ich komme eines Dienstags beim Frühstück vorbei, die Alltagsbegleiter machen da gerade ihre Geschichte. Und die Frau sieht mich, guckt mich an und sagt, gibt es heute Rührei? Und ich sage, es ist Dienstag, übermorgen würde es ein Rührei geben. Und ich habe mich so gefreut, weil ich gemerkt habe, dass Rituale das A und O sind. Ob in diesem Stadium oder dann eben später in der Sterbebegleitung. Ich habe mich total gefreut, dass sie mich verknüpft mit dieser Rühr- und Spiegelei-Geschichte, weil kochen tue immer ich diese Rühr- und Spiegeleier und die Alltagsbegleiter begleiten immer das Frühstück und mein Part ist immer da einzuspringen oder das zu tun, zu füllen, sage ich jetzt mal, weil nur Dienstpläne schreiben und organisieren ist manchmal auch nicht. Also mache ich gerne, aber
mal ein bisschen raus, ist sicher nicht verkehrt.
Genau.
Und mal in die Wirklichkeit.
Und das hat mich riesig gefreut.
Das sind die kleinen Fortschritte.
Weil ich gemerkt habe, einfach Rituale, auch demenziell erkrankte Menschen können sich tatsächlich noch was merken, wenn es in der Wiederholung passiert.
Mhm. Und wie ist es jetzt, also wenn wir jetzt auf die Palliativ Senioren zurückkommen, kriegen die dann nochmal zusätzlich, wie muss man sich das vorstellen, kriegen die dann zusätzlich noch ein bisschen mehr Kontingent zugeteilt? Oder wie ist denn das? Ich kann mich da noch nicht so ganz reinfühlen. Also wie ist das? Sie sind ja generell in diesem Haus und du hast ja auch gesagt, die können ja deswegen trotzdem noch ganz aktiv am Leben teilhaben. Es kann halt dann nur mal schnell gehen oder sie sind halt dementsprechend medikamentös eingestellt.
Also wenn der Arzt sagt, okay, da gibt es jetzt einen Palliativnotfall.
Also wenn der Weg eingeschlagen ist, so.
Meistens ist es so, dass es tatsächlich die letzte Phase ist. Aber auch die letzte Phase kann uns überraschen. Dann sagt man, okay, ist absehbar 1-2 Wochen. Und dann lebt der Bewohner oder die Bewohnerin doch noch 2 Monate, weil sie sich's anders überlegen. Also es passiert, dass sie einfach nochmal eine Runde drehen. Mhm. Und aus dieser Sterbephase doch nochmal rausfinden und doch nochmal wach werden und einfach da sind, selten aber noch das Bett verlassen. Das heißt, wir bringen alles ans Bett.
Mhm. Also die meisten ist dann schon so, dass die meisten sind bettlägerig dann,
ja,
oder?
Ja, wenn sie, wenn ja, selten, dass einmal jemand da wieder rauskommt. Allerdings ist es so, dass manchmal bei uns Bewohner vom Krankenhaus einziehen und dann heißt es vom Krankenhaus oder von den Angehörigen, ja, liegt eigentlich im Sterben und hatten wir einen Fall, kam eine Frau zum Sterben. Ja, man hat gesagt, schaut schon danach aus. Und die hat sich dann in der Pflege und in dieser Fürsorge so erholt, dass sie noch 2,5 Jahre gelebt hat.
Okay, das ist aber eher ein Einzelfall wahrscheinlich, oder?
Das ist ein Einzelfall, aber es überrascht uns halt auch immer wieder.
Und wenn es jetzt soweit ist, also das heißt, man ist ja dann auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, finde ich, wenn man jetzt wirklich merkt, jetzt ist es soweit. Also ihr hattet so Fälle und ihr habt immer wieder so Fälle, ja. Oder, ja. Was passiert dann? Also ist es dann hauptsächlich durch das, dass du ja ausgebildet bist, deine Aufgabe? Also es ist ja dann schon Hospizbegleitung plötzlich,
Hospizbegleitung. Da gibt es eben die Hospiz-Palliativ-Fachkräfte in der Pflege, die auch sofort Biografie, wir sprechen miteinander.
Mhm. Ihr stellt so einen kleinen internen Plan zusammen, wahrscheinlich, oder? So,
genau, also medizinisch, miteinander, ja. Medizinisch sowieso.
Ja, aber ist das super.
Da,
ja,
mische ich mich nicht ein, aber wir sprechen dann ab, hey, ich stelle noch eine Duftlampe rein. Dann sagt die Pflege, oh, ja, Duftlampe ist gut, aber die hatte so ein tolles Parfüm und das hat sie geliebt. Mhm. Ja, dann nehmen wir natürlich das Parfüm und keine Duftlampe. Mhm. Dann ist es so, spreche ich mit den Angehörigen, das ist tatsächlich mein Part, das ist die Kooperation, die ich auch pflege zu den Ehrenamtlichen. Vielleicht sind da schon welche von Anfang an im Boot. Aber die Arbeit mit dem Christophorus Hospizverein ist da, haben wir eine Kooperation. Mhm. Das ist meine Aufgabe, da den Kontakt zu knüpfen.
Und da kommt zusätzlich dann nur jemand
da
dazu,
zusätzlich,
oder?
Zusätzlich, allerdings muss man vorher das wissen, man muss es klären, man kann das nicht einfach. Ich kann sagen, okay, ich finde, da wäre eine Hospizbegleitung toll, eine externe noch, weil die nochmal anders kommen.
Objektiv.
Einfach extern, ich sage mal unbelastet,
also objektiv. Der kommt da rein, kennt den Bewohner nicht.
Wir sind ja schon da, wir kennen den Bewohner, die Person kommt einfach so
frisch normal.
Genau. Es muss aber auch abgeklärt werden mit den Angehörigen oder der Bewohner. Der Bewohner ist noch in der Lage, selber das zu befürworten oder abzulehnen. Es ist ein Angebot, das wir haben. Ich finde es toll. Manche Angehörigen erschrecken, wenn ich sage, sollen wir für ihre Mama Hospizbegleitung holen. Mhm. Das ist ein tolles Angebot. Dann habe ich schon Reaktionen gehabt mit, um Gottes Willen, es ist doch noch nicht so weit.
Das wird immer gleichgesetzt mit der letzten Ölung. So ein bisschen,
gell? Ja, Hospizbegleitung heißt, morgen wird gestorben. Mhm. Das ist aber so nicht. Mhm. Die Hospizbegleitung ist tatsächlich für den Bewohner ein Mehrwert. Und wenn man den Angehörigen erklärt, was der Hospizbegleiter macht oder was das für ein Besuch ist, dann freuen sie sich eigentlich, wenn es dann da war. Also diese eine Angehörige zum Beispiel hat gesagt, um Himmels Willen, so weit ist es noch nicht. Die hat nach dem Versterben von ihrer Mama sich bedankt und hat gesagt, hey, ich danke dir für die Aufklärung, die war für uns auch da. Also wir sind ja hauptsächlich oder mit dem Fokus auf den Bewohner, auf den Sterbenden, aber die Angehörigen gehören dazu.
Die sind auch wichtig, Ängsten natürlich.
Und Sorgen von ihnen erfahren wir auch viel, aber wir können auch Stütze sein, wenn sie denn nehmen.
Das ist ja jeder anders wahrscheinlich.
Genau.
Okay, und dann wird bis zum Schluss begleitet.
Genau.
Also zur Not sitzt da wirklich jemand am Bett, wenn das passt, oder? Wenn es passt.
Genau, wenn es passt.
Wie ist es mit Berührungen? Ist es dann noch so? Wie ist denn das? Also, ich meine, du hast das ja jetzt im privaten Bereich erlebt, du hast das im beruflichen Bereich erlebt. Ich glaube, das ist eigentlich das Spannendste an der ganzen Folge für unsere Zuhörer, dass wie wird das erlebt? Also, wie ist denn dieses Sterben? Das ist jetzt so eine Frage, wo man. Ja, das also ist die, generell, glaube ich, die Frage, die immer im Raum steht, bei jedem, der lebt, egal wie alt er ist, aber.
In meiner Ausbildung zur Fachkraft.
Ich meine, jetzt, entschuldige, wenn man so nah dran ist, das meine ich.
Ja, das stimmt schon. Also, in meiner Ausbildung zur Hospiz-Palliativcare-Fachkraft hat eine Referentin einen wundervollen Satz gesagt, der ging folgendermaßen: Im Sterben ist noch so viel Leben. Lass dich einfach überraschen. Und ich habe das vorher schon gemerkt in der Sterbebegleitung, aber danach habe ich mir gedacht, jawohl, ja, Wahnsinn. Wenn man sich darauf einlässt, wenn man den Menschen einfach lässt, wie er ist, dann ist da noch so viel Leben und so kann man es dann auch gut begleiten, ohne Sorgen und Ängste.
Einfach. Also wir haben ja vorher drüber gesprochen, es darf auch humorvoll sein.
Ja, unbedingt. Wenn der Mensch so war, also es ist immer mit dem Fokus auf die Biografie aus der Situation, was gibt die Situation, und das ist die Flexibilität, die man hat, oder die Empathie, Also ich habe meinen Mann im Sterben begleitet und meinen Papa. Und mit meinem Mann habe ich noch einen Tag, der ist im Hospiz verstorben, einen Tag, bevor er gestorben ist, gelacht, weil ich einfach tollpatschig bin und er einfach da lachen musste. Und ja, und mit meinem Papi war es das Gleiche. Und das Sterben ist wahnsinnig bewegend, wahnsinnig fremd. Also für Angehörige, für mich jetzt nicht mehr, ja. Mhm. Aber für Angehörige ist das ja was Befremdliches. Das macht man nicht jeden Tag. Da hat man keine Routine.
Vorher hat man nichts damit zu tun und plötzlich ist man konfrontiert, gell?
Mhm. Und dann wirkt es auch unnatürlich. Aber Sterben ist das Natürlichste, was es gibt, wenn man denn den Menschen einfach loslassen kann. Und das kann man, wenn man adäquate Begleiter an der Seite hat. Menschen, die einen aufklären, Menschen, die einen mitnehmen und abholen, einen unterhaken oder einem auch sagen, ja Mensch, ist echt, echt nicht schön gerade. Mhm. Es ist nicht schön, aber es wird gut. Und es ist immer, meistens, ich sag mal zu 99% friedlich, wenn die Menschen ihren letzten Atemzug tun. Genau.
Das sind wirklich ganz, ganz tolle Worte. Und wenn du dem jetzt nichts hinzuzufügen hast, wir wollten dir eigentlich um einen Tipp fragen, aber das hast du jetzt so schön ins Schlusspaket gewurstelt. Na, gewurstelt ist der verkehrte Ausdruck, das hast du sehr schön verpackt. Und deswegen möchte ich eigentlich mit den Worten schließen, weil besser kann man es gar nicht abschließen. Wir haben sehr viel über Sterben erfahren. Wir sind zwar immer wieder sehr ins Leben abgedriftet, und zwar ins Leben mit den Bewohnern, die nicht palliativ sind. Aber egal, wir haben ja hier kein Profi-Podcast, doch wir haben einen Profi-Podcast, aber wir sind jetzt keine Profi-Moderatoren. Wir reden einfach so, wie wir das gerade empfinden, und ich glaube, das ist uns heute ganz gut gelungen. Es ist eine wahnsinnig lange Folge geworden. Das macht aber nichts.
Wir wissen alle nicht, wie lange wir noch leben. Das wir wissen es nicht. Ja. Also das ist bei den Senioren so, aber es ist auch bei uns so. Wir wissen es einfach nicht, und deshalb immer schön ins Leben gucken, lächeln.
Wenn es manchmal schwer fällt,
auch genau. Wenn es manchmal nicht so leicht ist. Und wenn es traurig ist, es wird wieder besser.
Ja, und vor allem nach oben schauen, weil die Sonne, die scheint oben. Das ist jetzt, glaube ich, jetzt ist wirklich ein guter Schlusspunkt. Das ist nämlich, also ich finde es sehr gelungen und ich fand es wahnsinnig interessant. Ich bedanke mich bei dir für deine wirklich tolle Ausführung, für deine sehr interessanten Informationen. Und ja, auch wenn diese Podcast-Folge heute ein bisschen länger gedauert hat, ist es egal. Weil
ich danke dir, du hast schon immer viel Geduld gehabt.
Ich habe schon immer viel geredet. Ich habe jetzt gemeint, du sagst, du hast schon immer viel geredet.
Nein, jetzt du hast schon immer viel Geduld gehabt.
Mit dir?
Ja,
ah, okay. Das beruht, glaube ich, auf Gegenseitigkeit, aber deswegen hält es ja alles schon ganz lang. Genau. Und ja, in dem, was wir tun, ich glaube, wir machen das Richtige, so wie du vorher schon gesagt hast. Du würdest nie wieder was anders machen. Mir geht's genauso. Ich meine, ich weiß nicht, wo die Wege hinführen, aber momentan ist es wirklich genau der richtige Platz. Und das Beste dran ist, dass wir hier eine Gemeinsamkeit haben, bei der wir uns immer wieder austauschen können. Deswegen vielen herzlichen Dank heute für dein Kommen.
Bitteschön.
Ja, Servus. Also auf Wiedersehen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Servus.
Wir sind nun am Ende unseres Beitrags angelangt und der Sternfunk verabschiedet sich von Ihnen mit einem Zitat von Albert Einstein. Genieße deine Zeit, denn du lebst nur jetzt und heute. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen und später kommt früher, als du denkst. Wenn wir Sie gut unterhalten konnten, sagen Sie es gerne weiter. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns in einer neuen Folge wieder Gehör schenken. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Team der Seniorenassistenz Charlottenstern.